BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie und wir tanzen Ihnen heute auf der Nase rum. Sprichwörter und Redensarten rund ums Thema Tanzen, Hüpfen, Springen. Und dazu begrüßen wir unseren Mann für Sprichwörter und Redensarten aller Art, Dr. Rolf Bernhard Essig. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Schönen guten Tag.
Ja, warum tanzen wir denn einem anderen auf der Nase rum?
Weil wir frech sind. Also das Tanzen an sich ist schon eine eher ausgelassene und außerhalb der Regel stattfindende Tätigkeit, jedenfalls für den Bürger. Und die Nase, die ist etwas sehr Empfindliches. Und das hat man dann zu Kindern vor allen Dingen gesagt. Was tanzt du mir denn auf der Nase herum? Oder du lässt dir auf der Nase herumtanzen. Das wäre etwas wirklich Unerhörtes, diese groben Tanzschritte auf so etwas Empfindlichen wie der Nase. Das wäre wirklich die Frechheit in Reinkultur.
Wir haben ganz viele schöne Sprichwörter und Redensarten von der Katze, die, wenn sie aus dem Haus ist, bekanntlich dann die Mäuse tanzen lässt, sogar auf dem Tisch. Der Tanz ums goldene Kalb. Wir tanzen mit jemandem in den Himmel hinein und da tanzt der Papst im Kettenhemd, um nur so mal ein paar kleine Schlaglichter auf das zu werfen, was wir gleich besprechen werden. Also auf meiner Nase sind heute, glaube ich, ein bisschen die Viren herumgetanzt. Man hört es vielleicht ein bisschen an der Stimme. Da läuft ein bisschen was, aber ich hoffe, sie bleibt bei mir für den Rest der Sendung. Das ist unser Thema heute, Tanzen und Springen und die Sprichwörter und Redensarten dazu. Und da wird unser Sprachgenie, darf ich jetzt mal sagen, Dr. Rolf Bernhard Essig. Ja, er weiß einfach immer alles und vor allem alles in allen Sprachen, habe ich immer den Eindruck. Also was wir, glaube ich, schon noch alle kennen und auch verwenden, ist ja diese Redensart, ist die Katze aus dem Haus, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Das liegt quasi auf der Hand, oder? Was man damit sagen will.
Ja, wobei ich glaube, Sie das wahrscheinlich ähnlich wie ich gehört habe, nämlich in einer ganz bestimmten Situation, wenn nämlich man sturmfreie Bude hatte und die Eltern dann plötzlich doch da waren und dann merkten sie, man hat das ausgenutzt, man hat Freunde eingeladen, man hat eine Party gemacht, es sieht schrecklich aus im Haus. Und genau dann kommt dieses Sprichwort, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, ohne reglementierende Erwachsene oder dann auch Obrigkeit, das wurde ja übertragen, da geht es dann wild zu. Und das Tanzen, das steht ja immer wieder für das Wilde. Gerade dieses Lied, das ich mir anfangs wünsche, das ich übrigens im Bayerischen Rundfunk das erste Mal gehört habe, das ist einerseits einfach ins Blut gehend. Ich finde den Rhythmus toll, das macht wirklich Spaß, dann möchte man doch gleich mittanzen. Und trotzdem führt es eben hinein, ähnlich wie dieses unscheinbare Sprichwort, in die Regellosigkeit des Tanzens. Das erscheint einem erstmal komisch, weil wir ja auch den Gesellschaftstanz kennen oder Paartänze und die beruhen ja durchaus auf Regeln. Aber der Teufelstanz, der ja hier musikalisch abgebildet wird, das ist der Hexensabbat. Das machen wir uns gar nicht mehr klar, das ist synonym. Also es ist die Party, die der Böse, der Satan mit seinen Getreuen abhält. Eigentlich im 15. Jahrhundert etwa erst erfunden worden, typischerweise von christlichen Experten, dass die sich mit dem Teufel gut auskennen, ist auch interessant. Jedenfalls, die stellten sich je länger, je mehr diesen Hexensabbat als ein ganz wildes Tanzen vor. Mhm. Man hat es vielleicht noch Gustav Gründgens so ein bisschen im Blick, der hat ja mal den Faust inszeniert und da gibt es ja auch in diesem Drama Goethes einen Hexensabbat. Und der hat das als eine Art, ja, Disco war es noch nicht, aber eine Party junger Leute, wie er sich das damals als Bürger vorstellte, inszeniert auf dem Theater. Und das war schon revolutionär, dieses regellose Durcheinandertanzen. Nicht mehr ein Schreittanz, der nach ganz genauen Regeln funktioniert, wie am Hofe oder vielleicht auch noch auf dem Dorffest. Aber der Tanz ist immer wieder als das Gegenteil des Normalen, des Geregelten, des, ja, Gemäßigten gesehen worden. Und da ist ja immer auch eine Gefahr drin gewesen für die Obrigkeit, für die Kirche, für alle, die das nicht wollten.
Ja.
Und das drückt dieses Lied auch
das
aus.
Das ist kulturhistorisch total interessant, nämlich, ja, weil die Leute hatten eigentlich auch keine Zeit dafür, die sollten arbeiten so ungefähr, aber bloß nicht feiern, ne?
Ja, ja, es gab ja ganz viele Feiertage, aber die sollte man religiös verwenden. Und was ich auch sehr gut finde, es ist ja der Titel selbst ein Sprichwort. Wenn du mit dem Teufel tanzt, brauchst du gute Schuhe. Also es ist übrigens auch in verschiedenen Varianten üblich. Wer mit dem Teufel frühstücken will, der braucht einen langen Löffel. Also immer geht es darum, hier ist der Böse und der lockt, der versucht, einen auf seine Seite zu ziehen. Und deswegen heißt es ja, wenn du das ausprobieren möchtest, es ist ja spannend, diese Regellosigkeit auszuprobieren. Aber dann musst du gut vorbereitet sein. Also entweder mit dem langen Löffel, damit du genügend Abstand halten kannst und ihm nicht in die Krallen kommst. Oder jetzt in dem Fall, wenn du mit dem tanzen willst, dann brauchst du wirklich verdammt gute Schuhe, damit du ihm auch gleich das hinkriegen kannst, damit du nicht ausrutschst, damit du ihm nicht in die Arme fällst und dann auf immer verloren bist. Also so ein ganz einfache kleine Einleitung und mit der Katze und den Mäusen ist das eben ähnlich. Übrigens, ganz klar, die Kinder wurden ja immer schon gerne als Maus bezeichnet und das macht nochmal klar, dass es hier um diese Situation geht. Wenn die Eltern aus dem Haus sind, dann machen die Kinder, was sie wollen.
Das Tanzen hatte ja immer so ein was Ausgelassenes, auch was Amoröses natürlich dabei, weil sich gerade auf dem Dorf bei den Tanzereignissen, die wenig waren, aber umso begehrter. Wir denken da an den Kathrein-Tanz oder wir denken an den Tanz in den Mai. Das waren Highlights, das waren Höhepunkte im Jahresablauf, gerade für die jungen Menschen und natürlich hat man sich da auch kennengelernt. Also von daher lag auch immer so ein bisschen Liebe, glaube ich, in der Luft. Nicht nur das Ausgelassene, sondern auch das Zügellose und vielleicht hat es ja auch das ein oder andere Mal dann in eine Richtung geführt, was man quasi zu der Zeit gar nicht gewünscht und gewollt war.
Ja, unbedingt. Also es gibt ja den schönen Berliner Ausdruck. Mein Vater ist in Berlin groß geworden, deswegen war mir der von Kinderzeiten an schon sehr vertraut. Ringelpiez mit Anfassen. Und ja, einfach klingt schon mal lustig und ist eigentlich ein Reihentanz, also ein Ringelreihen kennen wir ja auch. Und Piez ist polnisch und heißt singen. Und insofern war das eigentlich nur ein normaler Reihentanz, aber auch da hat man sich ja angefasst, das war völlig normal, dass man das extra noch betont. Das brachte dann genau das, was Sie sagen, hinein, die erotische Komponente, dieses und mit anfassen, vielleicht eben doch an der Stelle, wo man das eher nicht macht. Also mein Vater hat mir mal so einen kleinen Tipp gegeben, hat gesagt, also deine Hand auf dem Rücken deiner Partnerin sollte unter dem Schulterblatt sein und nicht tiefer.
Sieht die Partnerin ziemlich genauso, denke ich mir mal. Wenn ich mal
Na,
diese
kommt
Position,
drauf an,
wenn ich mal
wie
die Position vertreten darf.
Ja. Naja, aber wenn man verliebt ist, dann darf man, glaube
Ja.
ich, ziemlich viel. Und dann machen es die Frauen ja auch, muss man ja sagen. Ne?
Der Daifi-Tanz, also der
Ja.
Hexensabbat, das war heidnisch. Auch der Tanz ums goldene Kalb war natürlich heidnisch.
Eigentlich nicht. Also ja, schon, aber es waren interessanterweise die Juden auf ihrer Fahrt, auf ihrer, nein, Wanderung, muss man natürlich sagen, ins gelobte Land. Als Moses auf dem Berg Sinai war, um die 10 Gebote zu schreiben, also der hat ziemlich lange gebraucht, muss ich sagen, für die paar 10 Gebote, das fanden die da unten auf ihn Wartenden vom Volk Israel auch. Und die glaubten irgendwann, der kommt nicht mehr zurück. Und es gab dann eine Gruppe, die sagte, dieser Gott, der hat uns zwar rausgeführt aus Ägypten, aber jetzt hat er uns verlassen, wir brauchen einen anderen. Und dann wurde alles Geschmeide aus Gold gesammelt, was man an Münzen vielleicht auch hatte, alles Gold wurde eingeschmolzen und daraus wurde eine Skulptur geformt. Wie sie das gemacht haben, da mitten in der Wüste, keine Ahnung, denn, aber die Bibel ist ein schönes Märchenbuch auch in der Hinsicht und hat ein goldenes Kalb als Skulptur hergestellt auf eine Art Säule gestellt, jedenfalls wird es beschrieben, dass es erhöht dargeboten wurde. Das Erhöhen einer Gottheit ist ja auch ein religiöser Akt. Und dann tanzte man da herum. Dabei ist ganz wichtig, dass dieses Tanzen im religiösen Sinn, auch in dem christlichen, im jüdischen Zusammenhang, völlig normal ist. Das kommt in den Psalmen vor, das kommt in den Evangelien sogar vor. Immer wieder wird da übersetzt, und das ist natürlich eine Frage des Springen, der Freudentanz, das Freudenspringen. Ich möchte für Freude an die Decke springen, sagen
Ja.
wir auch heute noch. Das ist durchaus auch religiös. Selbst die Engel im Himmel, sagt man, würden springen und tanzen als den Ausdruck purer, in dem Fall religiöser Freude. Und jetzt wird also vom christlichen Gott, Jahwe, Jehova, wie auch immer, es übertragen auf dieses Götzenbild. Und als Moses das sieht, während er gerade nämlich mit den neu geschriebenen Tafeln der 10 Gebote da herunterkommt und sieht, die sind jetzt genau das Gegenteil, völlig außer Rand und Band. Da zerschmeißt er diese Tafeln voller Wut und er zerschmeißt dann später auch dieses Götzenbild und bringt sie wieder auf Kurs, geht nochmal auf den Berg, schreibt dann entsprechend neu diese Tafeln, wo auch immer er die jetzt wieder her hat, und kommt dann mit den 10 Geboten. Und dann wird also aus diesem Tanz ums goldene Kalb, das ja eigentlich die Abweichung von der Regel beschreibt, dieses Volkes Israel, das zweifelte an seinem Gott und sich einen neuen schuf und Götzendienst verübte, wurde plötzlich dann im Laufe der Zeit, weil das ja ein aus Gold geformtes Kalb war, ein Ausdruck dafür, dass wir um Geld, um Besitz, um das Kapital herum einen Tanz aufführen, auch einen Götzendienst hier machen, am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles in der Welt. Ja. Ach, wir Armen, sagt Gretchen im Faust. Ja. Und das wird plötzlich dann die Bedeutung vom Tanz ums goldene Kalb, das ja auch wurde ganz, ganz oft dargestellt als eine ja auch sehr wirkungsvolle bildliche Szenerie, wie da um dieses goldene Kalb die Menschen völlig zügellos herumtanzten. Und auch deswegen war es sehr, sehr bekannt und konnte sich dann als eine Kritik am Kapitalismus sogar dann auch halten.
Ja, wollte ich gerade sagen, hat ja an Aktualität bis heute nichts verloren. Wir haben gerade gehört, dass man im Himmel auch vor Freude Luftsprünge gemacht hat. Die Engel, also das himmlische Freude, himmlisches Hüpfen und Tanzen, auf jeden Fall ein stehender Begriff war. Und natürlich tanzen Verliebte auch, weil die Hormone Purzelbäume schlagen und die tanzen sogar in den Himmel hinein. Stimmt's?
Ja, und das hat Martin Luther sogar auch schon ein bisschen so gesehen. Lustigerweise verglich er das oder führte er das auch zurück schon auf ein ähnliches Bild von Verliebtheit oder von sehr schönen Ideen, die aber eher unrealistisch sind, nämlich für jemanden, dem der Himmel voller Geigen hängt, der fängt dort an zu tanzen. Und das ist also auch eine alte Vorstellung. Der Himmel ist ein Ort der Musik. Wir finden in vielen Kirchen bildliche Darstellungen oder auch Skulpturen. Und die Engel, die spielen alle möglichen Instrumente, die sind lustigerweise manchmal sogar echte Instrumente, und Freunde der alten Musik, der historischen Aufführungspraxis, die gehen manchmal in Kirchen und schauen sich an, wie wurden diese Instrumente gebaut. Die können dann daraus auch ganz viel lernen. Und diese himmlische Musik, die hat man sich vorgestellt, führt dann auch dazu, dass man dort tanzen könnte. Und nicht umsonst wurde daraus dann ein Filmtitel 1952, Ich tanze mit dir in den Himmel hinein. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, in den
ganz
sieben
ganz so 20-Jährigen mitsingen. Wer waren dann nochmal die Stars?
Oh, die habe ich alle vergessen. Das war eine Österreicherin,
war das Hörbiger,
die hieß dann
war das,
nur noch
war
Natti
das?
Oder sowas. Es war keine von den ganz Berühmten. Die spielte dann immer wieder dieses süße Mädchen. In dem Film ist sie eine Balletttänzerin und ist eine lustige Verwechslungskomödie, aber sie verbindet hier diese Doppelung, einerseits, dass im Himmel getanzt wird, dass die Verliebten sich himmlisch fühlen, wie im siebten Himmel, auch das ist ja wieder eine dieser Redensarten, die aus dem Religiösen kommt. Man stellte sich vor, es gäbe Hierarchieschichten des Himmels, immer noch eine schöner als die andere, und im siebten, manchmal auch im zwölften Himmel oder auf Cloud 9, wie die Engländer sagen, dort im höchsten Himmel, dort throne dann Gott. Und wenn man also sich völlig verliebt hat und im Tanzen so richtig glücklich ist, dann fühlt man sich wie im siebten Himmel. Und das ist dann so eine Walzerseligkeit, die in diesem Film eine Rolle spielt. Und ja, auch hier wieder ganz typisch, das Tanzen führt zu einer Veränderung der Verhältnisse. Man ist ja auch da häufig in einem Wechsel begriffen. Man kann ja ganz schnell einen anderen Partner haben, was ja auch sehr wichtig war. Also Sie hatten vorhin die Dorffeste angesprochen. Für die Partnerwahl war das sehr, sehr entscheidend, dass man auch mal merkte, kann ich mit dem tanzen? Ich hatte mal einen Taxifahrer, und der sagte, er habe eine Schwester, mit der könne er gut reden, aber nicht tanzen.
Aha.
Dann fand ich das auch ganz spannend, dass er letztlich zu sagen schien, intellektuell oder gedanklich vernünftig komme ich mit ihr klar, aber so auf einer
Emotionalen Ebene
einfacher,
mehr, gell?
ja, vielleicht die Bauchebene, die Körperebene, da sind wir uns irgendwie fremd. Da klappt das nicht. Und das wissen wir ja auch von vielen, vielen Gelegenheiten, dass das einen ja befremdet, wenn man mit jemandem gar nicht tanzen kann, obwohl es ja bestimmte Regeln gibt und man sich eigentlich ganz gut ja zusammenfinden könnte.
Ach,
Also
ich glaube, das ist auch
manch.
mit der Enge, hat es was mit der Enge zu tun. Beim Tanzen rückt man sich sehr auf die Pelle, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir begeben uns ja in den Komfort- und Schutzraum eines anderen Menschen und umgekehrt. Wir lassen den an uns ran. Und ich glaube, da ist manchmal so, dass man sagt, ah, das ist mir unangenehm. Also mit dem mag ich jetzt nicht. Also da will ich lieber wieder auf Abstand gehen.
Ja, auch das ist so eine Sache. Wir merken, es gibt ja außerordentlich unterschiedliche Formen der Nähe beim Tanzen. Also das, was man dann auch mal freies Tanzen nannte in den 60er Jahren, war das ja so ein Wechsel von den Abschlussbällen und dem Gesellschaftstanz hin zu diesen Tänzen, wo man sich eben nicht anfasste, sondern fast für sich und nur halb miteinander tanzte. Das war ja auch schon wieder ein unbürgerliches. Aber es gibt ja auch die Reigentänze, bei denen man gar nicht so nah aneinander rückte. Und da galten dann Tänze wie der Ländler oder der Walzer, wo es eben darauf ankam, dass man näher beieinander war, damit man durch die Fliehkraft nicht auseinandergetrieben wird. Da waren die dann in der Tat schon ein bisschen anrüchig und auch problematisch. Und wir haben auch eine kleine Bildstrecke übrigens im Netz. Da kann man mich selbst sogar als also als jemand, der beim Abschlussball
Ha,
in seinem
ich wollte es gerade ansprechen,
in
das
seinem
Thema
Anzug gestoppt
Abschlussball.
wird. Also, das sind so ein paar kleine Fotos über die Tanzschulseligkeit, die ja plötzlich wieder da ist, seit
Absolut,
ungefähr
absolut.
10, 15 Jahren, schätze ich mal. Und das wollen dann auch Schüler oder auch Studenten oder andere Gruppen, dass sie das mit recht großem Aufwand, also da wird zum Teil viel Geld ausgegeben für Live-Musik oder eben auch für große Säle, für schöne Kleidung. Und ja, da ist so eine Sehnsucht wieder nach dem gesellschaftlich konventionellen, nach den Regeln dann auch. Also wieder eine ganz andere Form des Tanzes. Also es bleibt eine ganz besondere Form von Nähe und von körperlichen Anstrengungen, die sehr positiv sind in unserer Welt, in der wir so viele ja, Anständigkeiten, Regelheiten haben. Und da ist es so eine Mischung. Es gibt Regeln, aber es ist auch etwas darüber hinaus möglich. Und das macht es vielleicht besonders reizvoll, auch für junge Leute, die sagen, also so ganz ohne Regel ist auch ein bisschen langweilig. Mal ausprobieren, wie geht denn so ein Cha-Cha-Cha oder ein Rumba oder ein Pasodoble oder ein Tango gerade.
Also Abschlussball war bei uns tatsächlich ein Thema oder ein Tanzkurs überhaupt zu machen. Und ich glaube, ich meine, es war meistens in der 9. Klasse angesiedelt, wenn man also gerade so ja pubertär, backfischmäßig unterwegs war, eigentlich gar nicht günstig, ehrlich gesagt. Und auf jeden Fall haben wir damals alle unser erstes langes Kleid bekommen. Das weiß ich noch. Das war ganz was Wichtiges, mit der Mama loszuziehen und das erste lange Kleid zu kaufen. Es war auch so ein Zeichen, du bist irgendwo aus der Kinderwelt in der Erwachsenenwelt angekommen.
Ja, es gehörte also zu diesen Rite de
Ja.
Passage, wie man das genannt hat, genau dieses in die Erwachsenenwelt kommen. Für die Jungs war es oft der erste Anzug, außer ja, Konfirmation war natürlich so eine Gelegenheit bei den Protestanten. Da hatte man oft schon einen Anzug und den konnte man vielleicht beim Tanzkurs dann nochmal anziehen, wenn man Glück hatte und nicht wieder ein längerer Lulatsch geworden war. Und diese Frage, also ich hätte am liebsten das Abschlussballbild veröffentlicht, aber ich habe ja nicht die Bildrechte an den
Nein,
anderen.
ja.
Aber genau das sieht man, also
Ja.
wie vergleichsweise altmodisch die Kleidung
Ja.
der Männer wie der Frauen, also der Mädchen wie der Jungen ist. Und es war übrigens bei uns so, dass die Jungen ein Jahr älter waren. Die waren aus der 10.
Stimmt,
und die Mädchen aus der 9.
Ja,
und das
stimmt.
Ist ja auch das Mindeste,
erinnern.
Denn die Mädchen sind ja so viel weiter in der Entwicklung, geistig wie körperlich. Und die Jungs sind dann noch so kindisch, also ein Jahr älter ist dann schon mindestens vernünftig beim Tanzen auch.
Die Walzerseligkeit, die wollte ich noch ein bisschen vertiefen. Das haben Sie vorhin angesprochen, so im Nebensatz. Warum ist es gerade der Walzer? Und ich habe mir währenddessen überlegt, vielleicht liegt es daran, dass man ja bei einem guten, schnellen Walzer, die dies können, es sieht ja spektakulär aus. Und wir wissen auch, es ist gar nicht so einfach. Es sieht leicht aus, aber es ist schwer. Und wenn du da wirklich, also zu einem Straußwalzer da so 5 Minuten um den Tanzsaal drehst, ich glaube, da bist du nachher ein bisschen drimselig, sagt man bei uns. Ein bisschen drimselig im Kopf, oder?
Ja, also der Walzer, das ist einerseits, was ich vorhin kurz ansprach, schon mal die körperliche Nähe, die größer ist als bei anderen Tänzen. Also bei Polka beispielsweise, da kann man das schon wesentlich weiter fassen. Und dann kommt ja in der Tat auch diese leichte Schwindeligkeit dazu, wobei ein erfahrener Tänzer ja auch im Walzer seine Figuren macht und zumindest ab und zu mal auch neben der Rechts- die Linksdrehung macht, damit eben das eher nicht passiert. Dann kann man auch mal kurz einen Wiegeschritt einbauen. Das, ja, wenn man jung ist, dann geht es ja eher um die Schnelligkeit und genau darum auch um dieses Schwindligwerden. Ich erinnere mich deutlich an den Abi-Abschlussball, den wir organisierten. Da tanzte ich mit einer, die gerne führen wollte. Und das konnte sie auch gut, aber ich wollte das natürlich nicht. Und beim Walzer hatte ich aber eine gute Chance, weil ich dann so in die Drehung reinging, dass sie sich festhalten musste.
Oh, hatte das ein Nachspiel?
Überhaupt nicht. Nein, das war ein fröhliches Ausprobieren, was geht nicht. Wir kannten uns eigentlich kaum, die war vom Mädchengymnasium. Aber ja, das ist genau das, was beim Tanzen so spannend ist. Man probiert allerlei aus, ohne dass es eine böse Note bekommt. Es ist so ein Necken dann auch dabei. Und das macht es ja auch so spannend, dass man mit dem anderen Geschlecht in eine Verbindung kommt, die wahnsinnig peinlich ist. Sie haben es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Aber auch natürlich wahnsinnig spannend. Und da ist der Tanz das Allerbeste. Auch merkt man, dass früher hat man gerne als Frau einem Mann beispielsweise bei so einem Dorftanz hinter den Ohren ein bisschen gekrault. Und eigentlich fanden die Männer das wahrscheinlich eher positiv, aber die schauten, ob der Mann es faustdick hinter den Ohren hätte. Das war nämlich so eine Überzeugung, dass wenn man einen Schädelknochen hinter den Ohren hätte, der etwas verdickt wäre, dass einem dann der Schalk im Nacken säße, dass man nicht ganz so verlässlich auch wäre und dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte.
Also die wollten
manche
wissen,
Frauen mochten das auch.
Ob es ein Hallodri ist.
Wirklich, die wollten wirklich wissen, ist das einer, der es faustdick hinter den Ohren hat oder nicht? Und ich meine, das hätte man normalerweise überhaupt nicht tun können, aber beim Tanzen, da ist eben doch allerlei möglich.
Ich dachte eher, das ist vielleicht ein Waschtest gewesen, dass man geschaut hat, wascht sich der Kerl überhaupt gescheit auch hinter den Ohren?
Auch das merkt man natürlich schon, ob das ein Mann ist, der sich gewaschen hat.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Oder ein Ungewaschener.
Ja. Wir wollen gleich ein bisschen über das Thema Tod reden nach der nächsten Musik. Aber da passt jetzt vielleicht noch eine Redewendung mal komplett kontrapunktisch noch schnell dazu, die ich so noch nie gehört habe, da tanzt der Papst im Kettenhemd. Woher kommt also es? Was sagt es aus?
Ja, also es sind viele Varianten, die dazugehören. Es ist dieses sehr, sehr besonders Ausgelassene, dass also etwas ganz Ungewöhnliches passiert. Der Papst, der würde natürlich nie und nimmer überhaupt tanzen. Das widerspricht ja seiner Würde. Und insofern ist der Tanz der Papst schon aus der reformatorischen Propaganda her zu verstehen. Da wurde ja dem Papst immer schon vorgeworfen, dass er an seinem Hof wahnsinnig festlich und weltlich auftritt. Aber dann im Kettenhemd, da kommt eben dazu, dass er als ein kriegerischer, ein Kriegs- Herr auch dargestellt wird. Und das ist also das reformatorische protestantische Gegenbild. Aber eigentlich aufgekommen ist es bloß als eine Art Jugendspruch. So ähnlich wie, das haben Sie vielleicht auch noch nicht gehört, Halligalli im Kettenkasten.
Ja, kenne ich auch nicht tatsächlich.
Mhm. Also das ist eher norddeutsch und kommt also von einem Twist-ähnlichen Tanz der 60er Jahre, der Hullyguly geschrieben wurde. Ein für die Bürgerlichen wahnsinnig ausgelassener Tanz. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass in einem Kasten, in dem man eingekettet ist und nicht raus kann, dann so wild tanzt, dann ist das ein wahnsinniges Durcheinander, ein unglaubliches Chaos. Und so hat man das als Empörungs-, als Erstaunens-, als Respektausdruck auch verwendet. Es geht hier wirklich um die Ungewöhnlichkeit. Also der Papst, der sollte gemessen sein und würdevoll und er sollte natürlich in Tiara und in seiner Prachtgewandung daherschreiten. Es wäre also das absolut Ungewöhnliche und es kommt wahrscheinlich hier auch, dass man früher sagte, da tanzt der Bär oder du tanzt wie ein Bär. Auch der Bärentanz war ja so etwas ganz Besonderes. Die Bärenführer kamen bis in die 60er Jahre in die kleinen Städte und Dörfer. Die armen Tiere, die waren dressiert worden, man sagte auf eine sehr schmerzvolle Art und Weise, dazu etwas tapsig, etwas aufzuführen, was wie ein Tanz aussah. Das fand man lächerlich, aber auch sehr ungewöhnlich. Die kamen ja nur selten in das Dorf und dann sagt man, da tanzt der Bär, da ist was los, da ist was ganz Ungewöhnliches. Und den Bären tanzen lassen hieß dann auch ein Spektakel machen und das passte also auch so ein bisschen in die Richtung und dazu gehört auch an der Nase herumführen, denn die Bären hatten einen Nasenring und wurden von den Bärenführern an einer Stange, die an dem Ring befestigt war, dann auch dazu animiert, solche Tanzschritte zu machen. Das hat sich ja redensartlich dann für Betrügen auch weiterentwickelt, hat natürlich auch mit den Stieren zu tun, die einen Nasenring haben. Aber beim Bär ist es noch mehr, dass man den Bär dazu zwingt, etwas zu tun und dieses Ungewöhnliche, den Bären tanzen lassen, oh, da tanzt der Papst. Mhm. Also selbst der Papst würde in dieser ungewöhnlichen Situation tanzen und dann in Kettenhemd. Es ist nicht mehr sehr verbreitet, aber so in den 60er, 70er Jahren, da konnte man das öfter hören.
Gut, dass vorbei ist mit den Tanzbären, gell? War unglaublich, ja. Was der Mensch den Tieren immer wieder angetan hat und zum Teil auch noch antut. Ja, auch die schönste Tanzveranstaltung geht mal zu Ende und dann tanzt man den Kehr aus. Auch zum Ende des Faschings gibt es ja den Kehr aus. Vermutlich kann man es ganz wörtlich nehmen, oder? Man hat danach den Ballsaal oder das Wirtshaus oder den Tanzboden gefegt mit dem Besen.
Ganz genau. Mhm. Also ich glaube, Gerhard Polt hat doch auch einen Film gemacht, Kehr aus. Also es ist dieser Katzenjammer, den man sich da vorstellen kann. Und Kehr aus in der Tat hieß einfach wie ein Imperativ, kehr das Tanzhaus aus. Und das hieß eigentlich, jetzt ist es vorbei, jetzt kommen die Putztruppen. Andererseits hat man dann aber von den Tanzenden oft gefordert, noch, also vorher den letzten Tanz. Und so hat man dann auch oft gesagt, den Kehr aus tanzen. Also einen letzten Tanz, bevor dann der Kehr aus stattfindet, bevor sauber gemacht wird und das Tanzhaus geschlossen wird. Aber so ein letzter Tanz, wie alles, was mit dem letzten, in den letzten Zügen liegen und so weiter, das ist dann auch mit dem Sterben verbunden worden. Und so hat man sich dann vorgestellt, den Fiedler Tod, der noch einmal diesen letzten Tanz einem aufspielt. Und das ist eine sehr alte Vorstellung vom toten Tanz. Er wurde ganz, ganz oft in der Literatur, in der Musik, im Film dargestellt, in bildlichen Darstellungen. Also was mir besonders beeindruckend war als Jugendlicher, konnte ich das siebte Siegel von Ingmar Bergman sehen, verstand natürlich noch relativ wenig davon, aber diese Vorstellung eines personifizierten Todes, der dort mit einem Ritter um das Leben spielt und der Ritter versucht, den Tod auch ein bisschen zu betrügen. Aber am Ende sieht man ihn dann, wie er mit der Sense in der Hand den Totentanz, den Totenreigen anführt. Das war sehr beeindruckend und man kann in der Bildstrecke im Internet dann auch sehen, wie ich damals in einem sehr pubertären jugendlichen Filmprojekt selbst diesen Tod spielen durfte und auch einen Totentanz aufführen mit einer Sense. Zum Glück habe ich mich nicht dabei selbst entleibt, denn das war ein ziemlich unebener Untergrund, auf dem ich da rumhüpfen musste. Aber dieser Totentanz, der ist sehr häufig dargestellt worden.
Ja, schöne Kunstwerke gibt es da, gell? Ja. Mhm.
Und man muss sich dann auch die sich mal ansehen. In Basel ist ein ganz berühmter, aber auch in Warschau und in Lübeck und in Ypern. Immer ist es so, und das kommt eigentlich aus mittelalterlichen Dialogen zwischen dem Tod und einem Menschen, der jetzt sterben muss, oder zwischen dem Tod und einem Angehörigen, der den Tod anklagt, dass sein Angehöriger gestorben ist, so wie in dem Ackermann von Böhmen. Aus diesen Dialogen ergaben sich dann bildliche Darstellungen, bei denen ein Reihentanz, ein Reigentanz gezeigt wurde und von den berühmtesten, mächtigsten Menschen bis zu den ganz Einfachen war immer ein Paar zu sehen. Der Tod und der Papst, der Tod und der Kaiser, der Tod und ein Herzog oder was auch immer. Das ging dann so hinunter bis zu den einfachen Bauersleuten. Und immer war der Tod ein Gerippe, Skelett, oft noch mit Fleischresten, manchmal mit Würmern sogar.
Sehr drastisch oft, ja.
Ja, also so wie man sich das ja auch vorstellen muss, wie es einem dann geht. Das ist also Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts zu einer Art Mode geworden. Man sollte immer daran denken, bald wirst du abtanzen müssen. Der Tod wird dich dann abholen. Voran schritt eine Totengestalt, die spielte dann eine Flöte, manchmal auch eine Knochengeige, also aus Knochen etwas, was wie eine Geige dann klingen sollte, und hat dazu aufgespielt, dass man jetzt gehen muss. Gleichzeitig empfand ich das auch als etwas durchaus Tröstliches. Einerseits, jeder muss ran, da kann keiner aus der Reihe tanzen. Das sagt man ja auch heute so einfach und macht sich nicht mehr klar. Es geht nicht darum, dass man beim Anstehen sich nach vorne mogelt, sondern das war die Reihe in dem Sinn der Reihentanz oder der Reigen.
Wo man sich und an Regeln halten musste.
Genau, und der Tod, der fragt eben nicht nach den Wünschen, sondern der gibt diese strenge Regel vor. Du musst daran, heißt es in einem Gedicht von Friedrich Rückert über diesen Totentanz. Und da gibt's kein aus der Reihe tanzen. Das wird jedem beschieden sein, egal wie reich oder wie mächtig er ist. Und ich empfand es auch als tröstlich, dass man am Schluss tanzt. Man tanzt in den Himmel hinein, man tanzt aber auch in dem Fall jetzt in den Tod hinein. Man hat nochmal Musik, man hat die anderen, die man an der Hand fasst. Also es ist nicht nur negativ zu sehen. Und das war so präsent, dieses Bild vom Tod und vom Totentanz und von diesen Skeletten mit den Fleischresten, dass man auch für Leute, die etwas ungesund aussahen, zu einer Redensart kam. Man sagte zu so jemandem, du siehst ja aus wie der Tod vom Totentanz in Basel.
Wie der leibhaftige Tod vielleicht sogar noch.
Ja, man hat sich auf diese Bilddarstellung sogar bezogen. Und dann hat man aber das zu lang gefunden. Du siehst aus wie der Tod im Totentanz zu Basel. Ach nee, das geht nicht. Da hat man irgendwann gesagt, du siehst aus wie der Totentanz zu Basel. Auch dann konnte man sich's noch gut vorstellen. Dann hat man aber plötzlich nur noch gesagt, du siehst aus wie der Tod zu Basel. Oder in anderen Gegenden, wo man die anderen Darstellungen kannte, wie der Tod zu Warschau, zu Lübeck, zu Ypern. Und dann gibt es natürlich den Tod von Altötting, das ist aus wie der Tod zu Edingen und der Tod von Forchheim. Das wird dann immer weiter ausgeprägt und insofern ist also der Totentanz bis heute hier in Franken zumindest, du siehst aus wie der Tod zu Forchheim oder von Forchheim, das ist ganz üblich, dass man das zu einem kränklich aussehenden Menschen sagt.
In dem Zusammenhang empfehle ich auch den Totentanz im Kloster in Füssen. Auch wirklich ein ganz wunderbares kunsthistorisches Werk.
Kann ja, da sollte
ja,
ich mal
ja,
hin. Da
ja,
kann
wer
ich den
da in der
Hannes
Nähe
Hitzelberger
ist,
mal
ja,
besuchen.
Genau, wer da in der Nähe ist, unbedingt mal anschauen. Es lohnt sich auch wirklich. Wir wenden uns dann nach 11 Uhr wieder den etwas lebhafteren Tanzthemen zu. Da geht es zum Beispiel mal um die Damenwahl, um den Korb, den man bekommen kann oder verteilen kann, und um die Mauerblümchen. Das wird uns nachher beschäftigen. Bis hierhin, vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Ahne, ich grüße ganz herzlich. Sprichwörter und Redensarten rund ums Thema Tanzen, Hüpfen, Springen sind heute unser Thema in der kommenden Stunde noch. Und dazu begrüßen wir wieder Dr. Rolf Bernhard Essig. Gleich geht es um die Situation, die vermutlich jede Frau mal erlebt hat, ob vielleicht im Tanzkurs in der Schule oder ein bisschen später. Da sitzt man, dann kommt ein Mann, dann kommt der zweite und man kann nur mit einem tanzen. Und dann kriegt einer einen Korb. Und was es damit auf sich hat, warum man einen Korb dazu sagt, Herr Dr. Essig, warum verteilen die Damen Körbe? Wie, das muss man ja übertragen verstehen. Oder gab es da mal einen reellen Hintergrund?
Also es gab in der Tat einen Korbtanz. Und das Schöne daran, es war richtig gleichberechtigt. Wir haben ja das Übliche, dass die Männer die Frauen auffordern. Aufforderung zum Tanz ist ja auch so ein berühmter Titel für Musikstücke. Ich glaube, von Schumann gibt es das auch. Und beim Korbtanz war es so, dass eine Frau auf einem Stuhl saß und zwei Bewerber kommen zu ihr und wollen mit ihr tanzen. Der eine bekommt ihre Hand und darf sie zum Tanz führen. Der andere bekam einen Korb. Und dann setzte er sich aber auf diesen Stuhl und wartete, bis eine Frau kam. Oder am besten natürlich zwei. Und dann bekam die eine den Tanz, die andere den Korb.
Und das so ging es immer weiter, oder?
Genau, das ist also eine ganz gerechte Art und Weise.
Es gab natürlich auch die Situation, dass die Damen gerne tanzen wollten, aber sitzen blieben. Das sogenannte Mauerblümchen, da war ja weit und breit eigentlich keine Mauer in Sicht. Naja, vielleicht doch vom Tanzsaal.
Ja, also,
aber
ich weiß nicht, wie es bei Ihrer Tanzstunde war. Wir saßen immer an der Wand lang.
Ja, das stimmt schon. Das waren so die Sitze, so aufgereiht die Stühle und man saß da an der Wand lang.
Genau,
ja.
es war keine Mauer, aber es war eine Wand. Wenn man zum Beispiel, der Huflattich macht das ganz gern, oder wenn man einfach mit wachen Blicken mal durch die Straßen geht, dann sieht man in den Mauerritzen ganz oft so ein Löwenzähnchen oder mal ein Gänseblümchen oder ein Distelchen oder eben diesen Huflattich. Und oft sind die etwas kleiner, weil die ja kaum Erde haben und kaum hochkommen. Und sie sind dort in aller Regel, weil man da nicht hinschaut, dann unbeachtet. Von daher kommt dann dieser Ausdruck, ein Mauerblümchen sein. Das hat man nicht nur beim Tanzen, sondern auch überhaupt auf unscheinbare Frauenzimmer angewendet. Aber beim Tanzen dann besonders, weil man da eben in der Tat an der Wand lang sitzen blieb und jemanden sitzen lassen, sitzen bleiben. Das ist zwar auch dann auf eine Geschwängerte übertragen worden, ist aber auch beim Tanzvergnügen so. Und es ist überhaupt kein Vergnügen.
Oh nee, grausame also, Erfahrung stelle ich mir vor. Ja, nicht schön.
Ich fand das auch ganz grauenerregend. Am Anfang, wie wir Burschen, muss man ja auch sagen, völlig blödsinnig und, schwanzgesteuert wäre schon übertrieben, aber sagen wir hormongesteuert, auf die angeblich Hübschesten dann zustürmten. Und da waren dann 10 oder 15 an einer dran und andere, die saßen dann und wussten nicht recht, was tun. Zum Glück wurde bei uns öfter abgewechselt, also es war dann häufiger auch mal eine Damenwahl, aber das war ganz schlimm. Und ich hatte dann ein sehr peinliches Erlebnis mit meiner Tanzpartnerin im Grund- und im Folgekurs, im Fortgeschrittenen. Die habe ich viele Jahrzehnte später mal wieder getroffen und wir sprachen über alte Zeiten, wie man sich kennengelernt hat und so. Und dann sagte ich, weißt, also es gab ja damals diese, da haben sich alle drum geschlagen, das waren diese besonders Hübschen, aber die konnten gar nicht gut tanzen und mit dir war es anders. Du hast gut tanzen können. Und dann habe ich erst gemerkt, was ich gesagt habe.
Oh, habe jetzt aber auch eine Sekunde nachdenken müssen.
Ja, sie hat es gleich verstanden. Naja. Aber sie hatte auch sehr viel Humor und hat es dann, also nach Jahrzehnten vor allen Dingen, auch einfach so genommen. Aber in der Tat, also die war auch eher, wie jetzt gerade in dem Lied, eine Langhaxette. Aber spitzige Knie, wie es im Lied hieß, hat sie nicht gehabt. Ich muss auch da sagen, es sind ja eher die Männer, die so tapsig sind und die den Frauen dann auf den Füßen rumtrampeln, die dann auch noch vielleicht zarteres Schuhwerk haben. Also ich beneidete die Damen damals wirklich nicht. Mhm. Und dieses Sitzenbleiben ist wirklich unangenehm. Es gibt ja auch dann ja dieses Mitleidstanzen später, dass man sagt, jetzt sitzt die schon so lange.
Jetzt hole ich sie mal. Es war aber trotzdem nett. Ich finde das nett.
Einerseits ja, aber es gab dann Ausdrücke wie, also das kenne ich aus der Ulmer Gegend, den Rochen aus der Bank ziehen. Oh. Das hieß dann eben eine Schere dann doch mal zum Tanz auffordern, damit sie nicht sitzen bleibt. Mhm. Das ist dann nicht so nett. Aber es gab dann auch für die Männer, und das kennt man ja, also ich zumindest später, als man in die sogenannten Diskotheken ging, da saßen die Männer ja ganz viel rum und die Frauen waren auf der Tanzfläche. Und da hat man manchmal gesagt, er brütet Eier aus, weil die so lange saßen. Und das fand ich sehr nett. Ja. Und das passt natürlich nur für einen Mann richtig.
Ja, ja, eben, weil es gar nicht
sind es eigentlich die Hennen, die ausbrüten, aber eben. Die Eier, auf denen die da sitzen, naja, verzeihung.
Die Damenwahl war ja immerhin dann doch die Möglichkeit, dass man sich da ein bisschen vielleicht auch manchmal, ich möchte nicht sagen rächen konnte, aber dass man den Herren auch das Gefühl gegeben hat, so, jetzt könnt ihr euch mal anschauen, wie sich das anfühlt, wenn man da sitzt und nicht weiß, ob man aufgerufen wird, ob man aufgefordert wird.
Ja, also ganz, ganz interessant, dass es für viele Ballvergnügen des 19. und 20. Jahrhunderts als ein Durchbrechen der Etikette auch als etwas besonders Ausgelassenes galt. Jetzt ist auf einmal Damenwahl. Spannend auch, dass in der Biologie, also im Tierreich, die Damenwahl ja das Übliche ist. Es sind ja die Männchen, die da rumgockeln und rumbalzen und schauen, ob jetzt doch endlich mal eher erhört wird. Also wir haben hier das Biologische völlig umgedreht. Und ich finde es auch schön, wenn es dann eine Ladies' Night gibt, wo man dann sagt, hier bestimmen jetzt die Frauen oder hier sind nur Frauen. In Kabarett-Comedy gibt es ja das inzwischen auch längst. Und es ist so wichtig, weil ich zu oft, auch übrigens im BR, dann sehe 4 Männer und eine Frau, 5 Männer und eine Frau. Und das ist ein bisschen schade. Und beim Tanzen war es ja häufig so, dass die Damenwahl auch nur zu Damen führte. Wir kennen das aus ganz, ganz vielen Filmen, aber auch, manche kennen das auch noch aus ihrer eigenen Zeit, dass in Kriegszeiten, wenn die Männer im Krieg waren oder dann später in der Gefangenschaft, die letzten kamen ja erst 56 nach Hause oder 55, und das hat man dann ganz üblich gefunden, dass die Frauen miteinander tanzten. Das gab es aber bei den Männern ganz genauso. Also die berühmten Holzschuh-Tänze, die Tänze an Bord von Schiffen, die Seeleute aufführten, teils auch zur Freude von anderen. In den Häfen haben die das gemacht. Also diese Männertänze und die Frauentänze, die gibt es ja gerade im Bereich des Volkstanzes ganz, ganz häufig. Hier im Haus bei uns wohnt der David Sam, der ja für BR Heimat unter anderem auch zuständig ist, aber viel Tanzmusik macht. Mhm. Und der erklärt den Leuten dann auch, das ist jetzt ein Männertanz, das ist ein Frauentanz, das ist ein Gruppentanz, das ist ein Paartanz. Da gibt es viel, viel mehr Abwechslung, als wir das jetzt noch kennen.
Und bei der Damenwahl, da möchte ich schnell noch einen meiner Lieblingsfilme beisteuern. Wir sprechen ja immer wieder mal auch über so einen alten Schinken. Ja. Die Sissi natürlich, ne? Also sie will ja irgendwie die Versöhnung herbeiführen zwischen dem Kaiserhaus und den rebellischen Ungarn. Und da findet ein Event statt, ein großer Ball, wo auch die Ungarn notgedrungen hingehen müssen, also die ungarischen Adelsgeschlechter. Und dann bittet sie eben den Zeremonienmeister, er möge eine Damenwahl anberaumen. Der kommt natürlich der Bitte der Kaiserin nach und klopft so auf den Boden und sagt Damenwahl. Und dann geht sie als Kaiserin zum Grafen Andrassy, also zum Rädelsführer der ungarischen Rebellen, und fordert ihn zum Tanz. Und er kann natürlich nicht Nein sagen. Und dann tun es ihr alle anderen Damen des Hofes nach und fordern ihrerseits auch lauter ungarische Adelsmänner zum Tanz auf und damit ist ein großes Stück mal wieder zwischen den beiden Völkern getan. Es ist eine hübsche Szene, finde ich, die eigentlich mir immer gut gefallen hat.
Ja, und es ist ja auch wirklich so. Also man kann durch Musik, durch Tanz, durch diese körperlich geregelte Nähe genau das klar machen. Es sind fremde Menschen, die aber auf eine ganz wundervolle Weise plötzlich harmonieren können. Und das ist ja nicht selten so, dass man eine Friedenssituation durch Tanz besiegelt. Wir kennen ja auch den Film Der Kongress tanzt.
Ja, genau.
Also da ging es um den Wiener Kongress, diese langwierigen Friedensverhandlungen.
Die Neuordnung
nach dem Sturz Napoleons,
Europas 1815, nach Napoleon, ja.
Mhm. Genau. Und das war in der Tat so. Das war ganz wichtig, dass die verschiedenen Völker, beziehungsweise deren Herrscher in dem Fall ja, miteinander auch auf diese Art und Weise sich verbinden konnten. Das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann, dass im Tanz das passiert und dass man eine Redensart, die leider ausgestorben ist, nach einer Pfeife tanzt. Mhm. Das ist gar nicht negativ, sondern heißt, es sind harmonische Bewegungen. Alle tanzen nach einer Pfeife. Sie gewöhnen sich daran, dass einer hier den Ton angibt, wie wir ja auch sagen, mhm, und danach bewegen sie sich dann. Und das ist dann Harmonie und auch sehr schön.
Redensarten, Sprichwörter rund zum Thema Tanzen und Springen. Und wir haben gerade gehört, dass nach einer Pfeife tanzen gar nicht unbedingt so negativ gemeint ist, weil sich da auch zum Beispiel auf dem politischen Parkett, wenn sich da Parteien begegnet sind, wie beim Wiener Kongress, sich Menschen zusammengefunden haben. Die Pfeife beim Tanz sowieso was Wichtiges.
Wobei interessanterweise die Pfeife gar nicht so häufig verwendet wurde. Die meiste Zeit waren es eigentlich die Geigen. Man hat ganz lange Zeit gesagt, nach jemandes Fiedel oder nach jemandes Geige tanzen. Es war auch da durchaus mal positiv, mal negativ, aber es war einer, der hat bestimmt. Also wer zahlt, der bestimmt die Musik, hat man ja auch oft gesagt. Wer zahlt, schafft an, heißt es heute nur noch. Aber wer zahlt, bestimmt die Musik, kennt man auch. Und die Pfeife, die kam dann wegen allerlei Geschichten vor. In der Bibel heißt es schon, wir haben gepfiffen und ihr wolltet nicht tanzen. Es gibt eine Aesop-Fabel, die auch in die Richtung geht. Da ist es dann eher auch in Verbindung damit, dass man ja auch sagt, jemanden anpfeifen für Tadeln, dass es dann diesen negativen Charakter bekommen hat. Aber Geigen waren fürs Tanzen eigentlich üblich. Und wenn ich jetzt so die Musik höre, die wirklich sehr, sehr schön auch zum Tanzen passt, auch dass Musikstücke so einen gleichmäßigen Rhythmus haben, das kommt natürlich auch daher, dass es sehr häufig Stücke waren, gerade in der Volksmusik, zu denen man tanzen können sollte. Und der Konzertwalzer, wie dann von den Brüdern Strauß oder der Familie Strauß geschrieben wurde, der hatte manchmal Probleme, weil es dann so plötzlich langsame und dann plötzlich wieder schnellere Teile gab. Da entwickelte sich das dann auch weg vom Tänzerischen her. Und der Tanz war so allgemein und so wichtig auch als ein Bild, dass man den auch sehr, sehr häufig für alles Mögliche, was man angefangen hat oder für Sachen selbst verwendet hat. Man hat gesagt, der Tanz geht an, wenn etwas begonnen hat. Und man hat auch gerade unter Soldaten gesagt oder unter Schülern, wenn man wusste, jetzt wird der Lehrer einen ärgerlich anpfeifen, das wird ein Tänzchen geben. Oder, ich glaube, jetzt werde ich mal ein Tänzchen wagen. Das bedeutet, eine Sache anfangen. Früher hat man auch gesagt, eine Schlacht anfangen oder irgendeine konkurrierende Auseinandersetzung. In der Hochzeit des Figaro, da singt der Figaro diese berühmte Arie Se vuol ballare, Signor Contino. Also, wollt ihr ein Tänzchen wagen, Signor Contino, dann werde ich es euch schon zeigen. Ich kann auch tanzen. Und da geht es eben beim Tanzen um eine Konkurrenz. Und das wissen wir auch gerade in Volkstänzen außer Europas, gibt es dieses konkurrierende Tanzen, wo man sich auch zeigt, gerade auch in den Gangs hat man das ja durchaus gemacht, dieses Hip-Hop-Tanzen, im Rap auch. Und jetzt fällt mir der Name nicht ein, in den 80er Jahren, das artistische,
akrobatische. Ach, bei Flashdance, bei diesen ganzen Tanzfilmen.
Nein, ich meinte jetzt diese Straßentänze. die mit diesen berühmten akrobatischen Einlagen auf dem Rücken kreiseln, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Ja, schon auch Hip-Hop.
Breakdance.
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 Ja, natürlich
Breakdance. Das
war's. Ja.
Also da hat man ja statt sich mit Messern und Pistolen zu bekämpfen, gesagt, so, ich zeig dir mal, wie ich tanzen kann. Auch das, ach, ganz, ganz spannend, dass der Tanz hier ähnlich wie in der Biologie die Männchen einander dann im Tanzen, im Balzverhalten zeigen wollten, ich bin der tollste Tänzer. Also hier steht dann der Tanz für alles Mögliche, das anfängt einfach nur. Und das finde ich auch ganz spannend bei vielen anderen, da merken wir das ja auch, der Tanz auf dem Vulkan. Da merken wir, da ist etwas ganz, ganz gefährlich und trotzdem wird getanzt. Und das ist ja vielleicht auch ein schönes Bild für unser Leben. Es ist ja lebensgefährlich, wir werden alle sterben. Und manchmal ist es auch besonders gefährlich. Und dann trotzdem zu sagen, und ich tanze aber. Soll Robespierre, der berühmte Revolutionär der Französischen Revolution, gesagt haben, nous marchons sur le volcan. Und das heißt also, wir marschieren auf den Vulkanen. Und das wurde dann später zum Tanz auf den Vulkanen. Es gab auch einen Film in Deutschland, der das Ganze aufgenommen hat, der auch in der Revolutionszeit spielt. Und heute ist es ja ein ganz gewöhnliches, oft zitiertes Wort für so ein manchmal auch unbewusstes sich vergnügen in einer gefährlichen Situation.
Und man kann natürlich auch einen Eiertanz aufführen. Sehr schönes Bild immer, finde ich, der Eiertanz.
Ja, also man weiß erstmal, glaube ich, oft nicht, was dahinter steckt. Es ist eine Geschicklichkeitsaufführung, die in Italien wohl erfunden wurde. Man weiß es nicht genau. Es ist wohl auch von Sinti und Roma entwickelt worden. Es wird eine Figur auf einem Platz, wo man tanzen kann, aus Eiern ausgelegt. Also manchmal sind es 15, 20 Eier, die in einem bestimmten Abstand, in einem bestimmten Muster hingelegt werden. Dann kommt eine Frau, oft ein junges Mädchen, dem werden die Augen verbunden und dann fängt es an zu tanzen. Und zwar zwischen diesen Eiern in einem immer schneller werdenden Tempo. Und so geschickt, dass kein Ei zu Bruch geht. Das war erstmal in Italien sehr berühmt, aber durch Goethes Roman Wilhelm Meister, da gibt es eine Figur, die Mignon, die führt diesen Eiertanz auf. Und da der Roman sehr berühmt war, sehr oft zitiert wurde, hat sich von da aus dann diese eigentlich außerdeutsche Tanz auch ausgebreitet. Bismarck, der Reichskanzler, hat das auch verwendet, was es noch populärer machte. Es ging also sehr unterschiedlich darum, einerseits, dass jemand sich scheinbar albern bewegt, dass etwas Albernes gemacht wird, oder eben auch, dass jemand sehr geschickt zwischen verschiedenen Positionen sich bewegen muss, ohne diese rohen Eier zu zerbrechen. Und das passte zur Diplomatie natürlich sehr gut. Fürst Bismarck hat mit seinen verschiedenen Bündnissen, die er mit vorher verfeindeten Mächten angestrebt hat und geschlossen hat, ja dazu geführt, dass er in diesem Eiertanz lange Zeit sehr erfolgreich war, bis zum Krieg dann 1870. Insofern war das etwas, was viele sehr gut mit der Diplomatie verstehen konnten und durchaus positiv auch sahen. Heute kennt man es eher negativ.
Mhm. Dazu hätten wir jetzt tanzen können wie der Lump am Stecken, gell?
Das wurde ich mal in einer Call-in-Sendung gefragt von einer Hörerin, die sich darunter gar nichts vorstellen konnte. Und ich war auch völlig unklar, was das sein sollte, musste nachschlagen. Das ist ja auch, was Sie am Anfang sagten, sehr nett, aber gar nicht so richtig das Lob, was man als Wissenschaftler hören will. Man weiß ja gerade vieles nicht. Und das ist ja auch das Spannende.
Für uns wissen Sie schon viel.
Dass man immer Neues erfährt. Ja. Ich fand das so schön. Es ist der Lump genannt nach den Lumpen, mit denen er bekleidet ist. Und zwar ist das die Vogelscheuche. Ah. Und die Vogelscheuche, die wurde in vielen Gegenden wie eine Figur ja ausgestopft und an einem Stecken aufgehängt, aber drehbar. Und das heißt, wenn der Wind hineinfuhr, dann bewegten sich nicht nur die Gliedmaßen, sondern dann drehte der sich und wedelte dabei je nach Böen mit den Beinen oder den Händen. Und das sah aus wie ein ganz wilder Tanz. Und wenn jetzt jemand auf der Tanzfläche ganz ausgelassen vor sich hin tanzte wie ein Wilder, dann sagte man auch, der tanzt ja wie der Lump am Stecken. Aber man hat auch manchmal gesagt, der führt ja einen Veitstanz auf.
Veitstanz, damit meinte man wahrscheinlich die Epilepsie, ne, die Krankheit.
Unter anderem, genau. Mhm. Also es gab in Europa eine seltsame Epidemie und die Epilepsie in der Tat, oder Chorea Huntington war dann später der Veitstanz im engeren Sinne modern bezeichnet. Das war eine Viehseuche einerseits. Man weiß nicht genau, woran das lag, aber das Vieh machte etwas verrückte Bewegungen, erkrankte und angeblich habe eine Prozession zum Sankt Veit, der unter anderem der Heilige war, der Schutzheilige der Tänzer, diese Prozession habe geholfen. Die Echternacher Springprozession kennen wir, die ist dem Heiligen Veit auch gewidmet. Wenn man sich die anschaut, es ist nicht so, dass die einen Schritt vor und zwei zurück, zurück machen. Das sind ganz komplizierte Schritte, die auch von Familie zu Familie sich unterscheiden. Aber sie wurde dann in dem Sinn sprichwörtlich. Auch das ist dieses Tänzerische, was hier im Religiösen verbunden wurde. Und in der Tat wurde der Veit dann mit der Epilepsie in Verbindung gebracht, aber auch mit einer Tanzepidemie, eine Tanzwut, wie man das auch genannt hat, die im 15. Jahrhundert in Europa an verschiedenen Stellen ausbrach. Leute, die völlig wild und ansteckend tanzten, große Gruppen von Menschen, die tanzten, bis sie zusammenbrachen. Und man weiß bis heute nicht genau, woran das gelegen haben könnte, ob es mit Mutterkorn zu tun hat, woraus ja später LSD dann gemacht wurde, oder andere Dinge, vielleicht auch eine
gewisse
psychisch
Hysterie,
ansteckende
Massenhysterie,
Hysterie.
Eine Art Flashmob.
Könnte
man sich
auch
anstecken
sein.
Lassen.
Also es gibt ganz viele Quellen darüber, aber man weiß es nicht genau. Es wurde aber dann zum Heiligen Veit gebetet, damit man das loswerden könnte. Aber so wurde dieser völlig wilde, ja auch krankhafte, ansteckende Tanz dann auch als Veitstanz bezeichnet. Und so hat man dann auch zu diesem wilden Tanzen den Veitstanz aufführen gesagt, oder wie von der Tarantel gestochen.
Genau, und daraus kommt die Tarantella, dieser wunderschöne süditalienische Tanz, der ja auch sehr, sehr schwungvoll ist.
Ja, so heißt es zumindest, und es könnte eher die europäische schwarze Witwe gewesen sein, aber die Tarantel war viel bekannter und so hat man das geglaubt. Die beißt ja eher, die sticht nicht, aber das kann durchaus auch ein Grund gewesen sein, warum diese Vergiftungserscheinungen zu diesem wilden Tanzen führte und dann eben ja diese Tarantella, und das ausländische Tanzen hat uns ja immer wieder fasziniert, das lateinamerikanische. Und da gibt es ja einen Tanz, der ganz besonders berühmt wurde, der letzte Tango in Paris. Oder Libertango von Piazzolla ist ja auch sehr bekannt. Und das ist auch sprichwörtlich geworden. Es ist nicht so ganz häufig mehr zu hören, aber es braucht zwei, um Tango zu tanzen, sagt man etwas schwerfällig im Deutschen. It takes two to tango.
Ja. Das klingt dann sehr schön. It takes two to tango.
Two to Toulouse hat man früher gesagt. Nein, also it takes two to tango, das hat Ronald Reagan gesagt im Kalten Krieg 1982. Der Spruch war in den USA vorher auch schon sehr beliebt und bekannt, aber weltpolitisch in diesem Zusammenhang in die UdSSR gerichtet an Gorbatschow, da war es klar, ich will mit euch schon verhandeln. Mhm. Der Reagan hat ja den Ostblock totgerüstet, kann man es ganz platt mal sagen. Und da hieß es, ich mache aber hier ein Friedensangebot, ich will ein Verhandlungsangebot machen, aber du musst mir auch entgegenkommen. Wenn wir Tango tanzen wollen, auch hier wieder Politik und tanzen, dann braucht es schon zwei. Also komm mal ein bisschen näher, dann komme ich dir wieder näher. Naja.
Jetzt haben wir ganz schöne Bocksprünge gemacht und aufhören wollen wir mit einem... Ja, mit einer schönen Redensart, oder Sprichwort ist es keins, aber sag mal eine Redensart, die jetzt vielleicht schon auf uns ältere Semester ganz gut zutrifft. Die überlasse ich aber mal Ihnen.
Also ich habe ja auch eine Reha mitgemacht nach meiner Krebserkrankung, die viele, viele positive Seiten hatte, aber leider Tanzen gab es nur ein einziges, ganz kurzes Mal. Man hat bestimmten Leuten, es gab ja mal so eine Kurmode in den 80er, 90er Jahren, da wurden ja überall auch Kurorte gegründet und Kurbäder teils zu sehr konkursmächtigen Komplexen ausgebaut. Und man hat dann Kurleute auch oft verspottet und hat gesagt, naja, die wollen zwar krank sein, tun so, als wären sie krank, aber abends dann haben sie dann doch ihren Spaß. Und da hat man dann ein wunderbares, ich finde schon, Sprichwort dazu geprägt, um diese Menschen zu charakterisieren und hat gesagt, morgens Fango, abends Tango.